Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Das Chamäleon, so heißt der erste Roman der Journalistin und Drehbuchautorin Annabel Wachbar. Sie erzählt darin von ihrer Familie, von einer bayerischen Großmutter, die alleine 7 Kinder großgezogen hat. Von ihrer Mutter, die als junge Frau in den 50er Jahren in die USA gegangen ist. Und von ihrem Vater, der aus Ägypten nach Deutschland gekommen ist. Und jetzt ist sie hier bei uns, Frau Wachbar. Seien Sie willkommen.
Dankeschön.
Ihr Buch, also es heißt das Chamäleon, es hat auch so einen etwas chamäleonhaften Umschlag, der schillert so in Gelb, Rot, Blau Tönen und dann sieht man Palmen auf dem Umschlag, aber dahinter verwirrenderweise Berge, wo ich sagen würde, wahrscheinlich Alpen, oder? Was sind das für Berge und was ist das überhaupt für eine Zusammenstellung auf dem Umschlag?
Also diese Berge sollen die Alpen sein und die Palmen davor sollen tatsächlich, so wie Sie gesagt haben, so ein bisschen dieses Chamäleonartige widerspiegeln. Diese Kindheit, die ich eben erlebt habe und meine Geschwister auch in der bayerischen Provinz. Es ist so ein bisschen, der Roman ist ein bisschen wie Tausend und eine Nacht aus der bayerischen Provinz. Also die Palmen symbolisieren den einen Teil der Herkunft und die Berge den anderen. Und die Berge spielen auch eine wichtige Rolle in meinem Leben, weil ich immer wahnsinnig gerne wandern gehe. Und es gibt auch Stellen im Buch, wo es um die Berge geht. Und die sind für mich immer so das, was so ein bisschen Heimatgefühl auslöst.
Jetzt haben Sie gesagt, Tausend und eine Nacht, das taucht auch in dem Buch auf, in einer anderen Verwandlung. Der Erzählanlass für das Buch ist ein trauriger, weil ein Bruder im Sterben liegt, André, der ist schwer an Krebs erkrankt und Sie erzählen jetzt die Familiengeschichte, Ihre Familiengeschichte entlang dieses Sterbens. Warum ist das so für Sie miteinander verbunden, dieser Sterbeprozess und Ihre Familiengeschichte?
Der Roman ist ein autofiktionaler Roman, das heißt, also vieles davon ist tatsächlich, also hat mich aus meinem echten Leben inspiriert. Und es ist so gewesen, dass ich lange nicht so viel darüber nachgedacht habe, wo wir eigentlich herkommen und was das bedeutet. Also natürlich denkt man darüber nach, aber es hat nicht so eine Schwere. Aber in dem Moment, wo ein Mensch stirbt, den man liebt, schaut man nicht mehr so sehr nach vorne, sondern man schaut mehr zurück. Wo kommt man eigentlich her? Und das war für mich der Auslöser. Ein wichtiger Punkt war auch, dass mein Bruder tatsächlich, er ist der einzige von uns, der in Kairo geboren wurde und auch dort 4 Jahre gelebt hat, aber er ist nie mehr wieder zurück. Und als er wusste, dass er schwer krank ist, er hat den ersten Tumor ganz gut weggesteckt und wir dachten, okay, das geht noch weiter. Und dann hat er gesagt, er möchte gern nach Kairo, um da endlich mal wieder hinzukommen, wo er nie mehr war. Und wir sind dann aber nicht mit hingefahren, sondern haben gesagt, oh, politische Situation ist schwierig. Und das hat mir unfassbar leid getan. Mhm. Und das Buch ist so ein bisschen, wir unternehmen die Reise zusammen in Gedanken.
Und Ihr Bruder, also der Bruder, von dem Sie erzählen, der, hatte ich den Eindruck, ist am meisten ein Chamäleon im Sinne, dass er sich am meisten angepasst hat. Also in Erding gelebt, da eine Firma gehabt, CSU-Wähler gewesen, also viel bayerischer konnte man offenbar nicht werden als Ihr Bruder. War er in dem Sinne am meisten oder am stärksten das Chamäleon in Ihrer Familie?
Ich glaube schon, dass er sich am kompromisslosesten angepasst hat von uns allen. Also wir sind sehr unterschiedlich auf eine Art. Aber irgendwie dann auch innerlich ganz nah. Und er hat eben das einfach so, er ist da so aufgegangen in dieser bayerischen Kleinstadt. Wir anderen Geschwister sind eigentlich alle dann nach dem Abitur weggegangen, sogar teilweise auch in andere Länder. Und er hat sich da am wohlsten gefühlt. Und so ein bisschen habe ich mich manchmal gefragt, ob das auch daher kommt, weil eben, das beschreibe ich im Buch auch, ein bisschen anders, als es vielleicht in Wirklichkeit war. Aber die Familie, bevor ich geboren wurde, musste fliehen aus Ägypten, weil es den Sechstagekrieg gab und meine Eltern dort nicht mehr bleiben wollten, weil sie einfach Angst hatten vor der politischen Situation. Und die sind Hals über Kopf einfach abgehauen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Kinder, für meine 3 Geschwister schon auch eine schwierige Situation war. Und vielleicht haben sich diese Art Ängste, ich weiß es nicht, das ist ja reine Mutmaßung, also deshalb habe ich das im Roman so beschrieben, hat ihn das auch irgendwie dazu gebracht, diese Sicherheit zu suchen und am liebsten zu Hause zu bleiben. Also da sind wir total anders.
Und jetzt gehen Sie weit zurück in Ihrer Familiengeschichte, bis zu den Großeltern, also den ägyptischen Großeltern, den bayerischen Großeltern dann auch vor allem. Ich würde jetzt gerne über ganz viel davon reden, das kriegen wir ja gar nicht unter. Was ich ja, ich greife mal eine Sache raus, was ich besonders interessant fand. Ihre Mutter ist in die USA gegangen als 18-Jährige in den 50er Jahren, ne, als das jetzt nicht so üblich war wie heute, dass man mal ein Jahr USA macht oder so. Damals war das die große Ausnahme. Sie ist als Au-pair erstmal hingegangen, hat dann das große Glück gehabt, einen Job zu kriegen, Bibliothekarin in New York, klingt für mich traumhaft.
Ja, für mich auch. Ja, eigentlich ja, stimmt.
Und dann geht sie aber wieder zurück. Also sie hatte auch eine Green Card, hätte bleiben können. Warum ist sie wieder zurückgegangen nach Bayern?
Ja, das war ein wichtiger Punkt, was ich lange auch nicht verstehen konnte, weil für mich immer, also jetzt ist es vielleicht auch nicht mehr so, aber früher auch immer New York war so die Traumstadt. Also so, if you can make it there, you'll make it anywhere, so dieser Spruch. Und ich glaube, dass sie tatsächlich dort nach 4 Jahren gemerkt hat, dass sie doch sehr europäisch ist und wieder zurück nach Europa wollte. Und sie hat sich ja dort auch in einer Gesellschaftsschicht bewegt. Sie war Au-pair in einer sehr reichen Familie zunächst und dann war sie Bibliothekarin, also sie hatte einen festen Job. Aber sie hat sich in einer Gesellschaftsschicht bewegt, wo ihr klar war, da wird sie nie dazugehören. Und ich glaube, dass sie sich einfach wieder danach gesehnt hat, auch sie selbst sein zu können und ist dann wieder zurück nach Deutschland. Allerdings hat sie es da dann auch nicht lange gehalten. Sie ist dann nach Frankreich und wollte eigentlich Stewardess werden. Also sie war sozusagen diejenige, die uns so das Fernweh eingeimpft hat. Aber daraus ist dann nichts geworden, weil sie meinen Vater kennengelernt hat. Also sind so die Lebensläufe sind so ganz anders, als man sie sich vorgestellt hat, aber trotzdem irgendwie in Ordnung.
Jetzt sparen Sie auch nicht aus in Ihrem Buch, was es für Spannungen auch geben kann, wenn man so verschiedene Herkünfte, verschiedene Traditionen, Gewohnheiten mitbringt. Also wir haben gerade über Ihre Mutter gesprochen, die da durch die Welt gereist ist, die so vielfältige Erfahrungen gemacht hat in den USA, in Frankreich, in Deutschland natürlich auch. Dann kommt sie mit ihrem Vater zusammen, der eben in Ägypten in einer kleinen Stadt im Nildelta groß geworden ist, später zum Studieren nach Kairo gegangen. Das sind natürlich sehr unterschiedliche Prägungen, die sich dann auch ausgewirkt haben. Also sie erzählen eine Szene, die fand ich sehr eindrücklich, dass ihre Mutter ein Fotoalbum hatte, das eben auch die Zeit bevor ihr Vater in ihr Leben trat, zeigt und dass ihr Vater da Bilder rausgenommen hat aus dieser Vorgeschichte, die ihm irgendwie nicht gepasst haben. Also dass er, wenn man so will, das Leben ihrer Mutter zensiert hat in diesem Album. Wie war das denn für ihre Mutter? Sie haben ja auch mit ihr darüber gesprochen.
Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, zensiert würde ich irgendwie nicht sagen. Also es ist mit Sicherheit so, dass es auf unterschiedliche Kulturen zurückzuführen ist, wenn man möchte. Aber dieses Thema Eifersucht gibt es natürlich in allen Kulturen. Also, dass Männer eifersüchtig sind auf die Partner oder nicht Partner oder vielleicht auch nur Bekanntschaften, die ihre Frau vorher hatte, das gab es natürlich in den 50er Jahren, Anfang der 60er Jahre ganz extrem. Meine Mutter hat zu mir auch immer gesagt, dass auch die Gesellschaft, die sie in New York erlebt hat, sehr traditionell war. Also dass eigentlich es für eine Frau schwierig war, überhaupt sich selbst zu verwirklichen. Und man kann sich das aus heutiger Sicht gar nicht mehr so vorstellen. Ich habe dann auch oft zu ihr gesagt, ja, aber warum hast du dir das denn gefallen lassen? Warum akzeptierst du das, dass jemand Fotos aus deinem Album rausnimmt, weil die ihm unangenehm sind? Das ist ja dein Leben. Und dann hat sie gesagt, naja, das war halt so damals. Man kann sich das irgendwie nicht mehr so richtig gut vorstellen. Ich bin mir nicht sicher, ich habe darüber auch einen Text geschrieben über den arabischen Mann, weil der ja teilweise, also vor allem nach der Silvesternacht in Köln, wurde ja viel darüber gesprochen, arabische Männer sind so oder sie sind so. Und natürlich gibt es in jeder Kultur unterschiedliche Sichtweisen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt das spezifisch Ägyptische ist oder ob es das nicht, in Deutschland hätte das wahrscheinlich genauso passieren können, vermute ich.
Sie setzen sich mit diesem Buch jetzt intensiv auseinander mit ihrer deutsch- oder bayerisch-ägyptischen Identität. Und es gibt eine interessante Stelle, da fragen Sie sich auch angesichts einer Schwester von Ihnen, die sagt, mir ist das eigentlich nicht so wichtig und nach Kairo fahren ist mir auch nicht so wichtig. Und da fragen Sie sich mal, ob diese Beschäftigung mit der eigenen Identität, schreiben Sie, da vielleicht völlig überbewertet ist und Sie sich damit, dass Sie so tief einsteigen, auch zur Gefangenen Ihrer Herkunft machen. Also da steht es als Frage, wie ist denn Ihre Antwort heute?
Das ist total schwierig. Das ist tatsächlich tatsächlich ein Prozess gewesen, den ich da so während des Schreibens durchlebt habe. Und es ist ja im Moment, was ja eigentlich sehr gut ist, also das Thema Identität ist ja irrsinnig populär und es gibt sehr, sehr viele ja auch in der Literatur Stimmen, die auch so sehr laut ihre Herkunft verteidigen und so eher sagen, ja, wir kommen hier aus anderen Ländern, wir leben in Deutschland, aber wir wollen diese Herkunft auch leben. Und ich finde das eigentlich total richtig und habe mich so gefragt, ist es denn doch irgendwie übertrieben? Muss man so viel Wert darauf legen, was hat man denn eigentlich für eine Identität? Und bei der Schwester, die ich eben im Buch beschreibe, ist es ja tatsächlich auch so, dass sie das in Frage stellt. Dass sie sagt, okay, ich bin in Deutschland geboren und ich lebe hier und wozu bräuchte ich jetzt zum Beispiel auch noch einen anderen Pass? Ich habe eine Identität. Und ich persönlich sehe das aber anders. Also ich finde schon, dass man zwei Identitäten haben kann. Bei mir ist die deutsche stärker als die ägyptische. Aber ich bin so gerade so in Deutschland aus der Geschichte heraus irgendwie so ganz froh, dass ich noch irgendwie so einen Exit habe. Also dass ich, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht auch das Land verlassen könnte. Ich weiß nicht, das ist mir jetzt besonders extrem so gegangen, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat, wo man ja doch irgendwie Angst hatte, was passiert in Europa, sodass ich dachte, okay, es ist irgendwie gut, dass ich noch einen anderen Teil in meiner Identität habe, auf den ich zurückgreifen kann.
Auch darum geht es in dem Buch Chamäleon, in dem Roman Chamäleon von Annabel Wachbar, der ist im Eichborn Verlag erschienen. Danke Ihnen sehr für den Besuch.
Danke.
Wir schauen uns viele Bücher an, genauer in dieser Sendung, aber auch einzelne Wörter, wenn die uns auffallen und etwas Spezielles über die Gegenwart zu erzählen scheinen. Das macht die Schriftstellerin Susanne Franzmeier für uns. Und heute geht es bei ihr um ein altes literarisches Bild, das der CDU-Chef Friedrich Merz neu aufgebracht hat, das Narrenschiff.
Kürzlich forderte CDU-Parteichef Friedrich Merz den amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz auf, dieses rot-gelb-grüne Narrenschiff zu stoppen. Die Ampelregierung nehme Kurs auf eine ernsthafte Wirtschaftskrise. Auf dem Narrenschiff. Auf dem Narrenschiff. Auf dem das Narrenschiff ist ein Motiv, das seit der Renaissance wiederholt in Literatur, Malerei und Musik aufgegriffen wurde. Am königlichen Hofe diente der Narr zur Belustigung der Herrschenden und wurde in Form des Arlecchino fester Bestandteil der Commedia dell'arte. Im Narrengewand zeigen sich auch alljährlich die Kölner Karnevalisten. Unter Narren herrscht Narrenfreiheit. Der Narr darf sich in Wort und Tat Dinge herausnehmen, die ansonsten nicht akzeptiert werden. Und wer in jemanden vernarrt ist, scheint regelrecht verblendet. Immer haftet dem Narren das Moment des Irrtums, der Verwechslung, der Verblendung an. Und durch das Wissen der anderen, die erkennen, was der Verblendete nicht sieht, bekommt das Ganze einen komischen Anklang.
Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter meiner Ideen halunken. Der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
1494 erschien die Moralsatire Das Narrenschiff von Sebastian Brandt, ein früher Bestseller. In Deutschland war es das erfolgreichste Buch vor der Reformation, das in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Die Schiffsreisenden, Narren jeglicher Art, steuern das fiktive Land Narragonien an. Der Autor nimmt hier etliche menschliche Laster und Eigenheiten aufs Korn und hält der Gesellschaft den kritischen Spiegel vor. Viel sind mit Worten weis und klug und ziehen doch den Narrenpflug. Das macht, weil sie zu jeder Zeit für klug sich halten und gescheit und achten nicht auf fremden Rat, bis ihnen sich das Unglück naht. Ein berühmtes wahres Narrenschiff war das Floß der Medusa. Nach dem Schiffbruch der Medusa im Jahr 1816 vor Westafrika gelang es zunächst, aus dem Wrack ein großes Floß zu zimmern, auf das sich 147 Menschen retten konnten. Überlebt haben 15.
126 Mann sind umgekommen. Kämpfend, schreiend oder die Schreie verbeißend. Und die am Leben blieben, sind über ihre Kadaver hergefallen.
Eine unglaubliche Geschichte, die mit Inkompetenz auf der Führungsebene beginnt und im zügellosen Kannibalismus auf dem Floß endet. Narrenschiffe steuern einen falschen Kurs. an dessen Ende das Unheil droht. Das meint Friedrich Merz, wenn er den Bundeskanzler auffordert, das Narrenschiff der Ampelkoalition zu stoppen.
Der Bautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
Vor allem die Maßnahmen angesichts der Energiekrise wie die Gasumlage und das Festhalten am Atomausstieg nimmt er aufs Korn. Aber Moment mal, war seine Partei nicht etliche Jahre mit an Bord, als es darum ging, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu verzögern und zu verhindern oder den Bau von Nord Stream 2 und eine Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen zu etablieren?
Und wir sogenannten Klugen merken nicht die Ironie, dass wir dümmer und verlassener und viel ärmer sind als die auf dem Narrenschild.
Susanne Franzmeier in unserem Wörterbuch der Gegenwart über das Friedrich-Merzsche Narrenschiff. Unsere ganze Sammlung von interessanten Wörtern der Gegenwart finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Wir wollen jetzt über Reichtum reden anhand des Buches Reich sein, das moderne Wien um 1910 von Roman Sandgruber. Passenderweise hat das eine Kritikerin aus Wien für uns gelesen, Andrea Rödig, und die ist jetzt dort für uns im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Rödig.
Hallo, guten Morgen.
Man kann ja reich auf verschiedene Weise sein. Um was für ein Reichtum geht es denn in diesem Buch?
Na, da geht es um den monetären Reichtum im sogenannten Fern des Jäckle, also der vorletzten Jahrhundertwende. Das war eine unglaubliche Boomzeit des Kapitals damals und Wien hatte unter allen Städten in Europa die größte Millionärsdichte. Und anders als heute hat man den Reichtum auch ziemlich ungeniert zur Schau getragen. Also in riesigen Villen, in Stadtpalais, in Nobelhotels, wahnsinnig opulenten Geschäften. Und das sieht man in Wien heute auch noch ziemlich gut. Etwa an der Ringstraße gibt es diese riesigen Palais, wo man denkt, Wahnsinn, das wurde von, wie konnte das eine Familie bauen oder ein einzelner Mensch? Ja, das sind riesige Kästen. Und das sieht man in der Stadt sehr gut.
Das heißt, Roman Sandgruber musste nur durch die Stadt laufen und die Augen aufhalten nach großen Palästen? Oder wie ist er vorgegangen für dieses Buch?
Nein, es gibt natürlich auch vieles, was es gar nicht mehr gibt. Und es ist ja auch nicht so ganz einfach zu gucken, wer war eigentlich damals Millionär. Und er macht einfach so einen Schnitt beim Jahr 1910 und schaut halt, wer hat damals eigentlich mehr als 100.000 Kronen an Einkommen im Jahr zu versteuern gehabt. Und zum Vergleich, ein Facharbeiter verdiente ungefähr 1.000 Kronen im Jahr. Also das heißt, die Reichen setzte er an bei dem Hundertfachen davon. Ich habe das mal in einen historischen Währungsrechner reingetan. Das gibt jetzt also heutzutage 770.000 Euro als Jahreseinkommen. Das ist schon ganz ordentlich. Mhm. Damals muss man auch sagen, das sagt Sandgruber, war der Einkommensteuersatz sehr gering. Es war knappe 5%. Also es gab viel mehr Verzehrsteuern oder sowas. Das heißt, man hatte auch nicht unbedingt jetzt die Umverteilung über Steuern im Sinn damals.
Und in diesem Buch, wie schreibt er jetzt über diese Oberschicht von damals? Wie beschreibt er die?
Also er schaut sich das aus verschiedenen Perspektiven an. Er fragt halt, wer war reich, woher kam der Reichtum und was taten die Reichen eigentlich? Und die Oberschicht setzte sich zusammen aus zum Teil altem Adel, allerdings waren das nur noch 10%. Und der Hauptanteil der Reichen bestand aus Kaufleuten, Baumeistern, Industriellen und Bankiers. Und der reichste Mann damals war überdies, also nicht nur der reichste Mann Wiens, sondern ganz Europas war Albert Rothschild, der hatte 25 Millionen Kronen zu versteuern. Und was taten die Reichen? Unter anderem, sie waren wahnsinnig viel auf Achse. Die hatten natürlich nicht nur ein Palais, sondern also dann auch noch welche in den Sommerfrischen und so. Man war eigentlich die ganze Zeit dabei, von einem Wohnsitz zum nächsten zu ziehen oder eben auch sehr, sehr viel zu arbeiten. Es liest sich so mitunter ein bisschen auflistend, weil es ist ja viel Personal, also 929 Namen sind hinten als Liste eingegeben. Aber was toll ist an dem Buch, ist, dass man wahnsinnig viele Details erfährt. Und manche Personen wachsen einem also auch ans Herz, zum Beispiel die Hotelbesitzerin Anna Sacher, die Zigarre rauchte. Oder man erfährt eben, dass Rothschild sich in seinem Palais eine Fahrradhalle hat bauen lassen. Also solche Details machen das Buch sehr amüsant.
Jetzt gibt's unter diesen Wiener Millionären sehr viele jüdische Millionäre. Fast die Hälfte von ihnen kam aus jüdischen Familien. Geht Roman Sandgruber darauf nochmal speziell ein?
Ja, er geht sehr speziell darauf ein, weil klar ist, also dass auch die Dichte an jüdischen Millionären hier in Wien ganz besonders groß war. Sie waren meistens Kaufleute oder die klassischen Bankiers. Und er rechnet immer in den Tabellen auch genau aus, was war eigentlich der jüdische Anteil. Und es gab halt in dieser Oberschicht einen untergründigen Antisemitismus. Also obwohl die Hälfte der Oberschicht jüdisch war, gab es diesen Antisemitismus. Die anderen schauten naserümpfend auf die Juden herab. Also sie galten als Emporkömmlinge. Mehr Prestige hatte auf jeden Fall Beamte und Adel. Und das heißt auch, dass Kaiser Franz Josef, der eigentlich der Judenkaiser hieß bei den Antisemiten, weil er freundlich war, dennoch Rothschild nie die Hand gegeben hat.
Aha. Jetzt haben Sie vorhin schon uns diese Umrechnung präsentiert. 100.000 Kronen damals, 770.000 Euro heute, Jahreseinkommen. Also offenbar hat Sie das Buch auch nicht nur in die Geschichte versetzt, sondern Sie haben auch von da aus wieder einen Blick aufs Heute geworfen.
Ja, und das macht Roman Sandgruber zumindest am Anfang, sagt er eben auch, die Ungleichheit wächst wieder. Das heißt, wir verstehen natürlich aus der Zeit einiges über heute. Ich muss nochmal sagen, es ist ein super schöner sozialhistorischer Stadtführer. Auch wenn man in Wien lebt, ist es wahnsinnig gut nochmal zu sehen, aha, wer war hier eigentlich, was gab es hier? Oder auch man versteht die Stadt ein Stück weit besser, auch wenn man die Stadt besuchen möchte natürlich. Er zeigt aber auch, und das habe ich vor allem gelernt, wie flüchtig dieser Reichtum eben auch ist. Also die Millionäre wurden komischerweise A, nicht älter als die Normalbevölkerung. Viele begingen Selbstmord. Und viele verloren dann eben im Ersten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg über die Hyperinflation oder auch über dumme Börsengeschäfte ihr Geld. Das heißt, also mit dem Blick auf heute hat dieses Fin de siècle, es ist weit weg und rückt einem doch auf bestimmte Weise ganz schön nahe.
In dem Buch Reich sein, das moderne Wien um 1910, das Buch von Roman Sandgruber, ist im Molden Verlag erschienen mit 350 Seiten, 39 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Andrea Rödig nach Wien.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Es braucht hoffnungslos lange, bis man so ungefähr ahnt, wer man ist.
Bücher schreiben und Bücher verlegen, das war und ist sein Leben. Über ein Vierteljahrhundert leitete Michael Krüger den Hansa Verlag. 15 Hansa-AutorInnen wurden in dieser Zeit mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt. Seit 2013 konzentriert Michael Krüger sich aufs Schreiben von Romanen, Erzählungen und Gedichten. Der Film Verabredung mit einem Dichter, jetzt im Kino zu sehen, gibt Einblicke in sein vielseitiges Leben. Michael Krüger.
Bisweilen erscheint es uns so, als könnten wir unser Leben noch führen auf ein Ziel zu, das nicht der Tod ist, sondern etwas davor, das zwar in Wurzelverwandtschaft mit ihm steht, aber sich vor ihm verzweigt in größter Pedanterie.
Verabredung mit einem Dichter, der Film von Frank Wirke, jetzt im Kino.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Frau zu sein, sei nicht naturgegeben, sagt Simone de Beauvoir. Die Bundeskunsthalle in Bonn widmet der französischen Autorin und Feministin eine Ausstellung. Im Zentrum steht ihr Buch Le Deuxième Sexe, das andere Geschlecht. Man wird nicht als Frau geboren, man wird es, lautet der berühmteste Satz aus dem Buch, das 1949 erschien. Damals angefeindet, heute ein feministisches Standardwerk. Kuratorin Katharina Krubersieg.
In unserer Ausstellung steht das Buch, das andere Geschlecht, im Vordergrund. Aber das haben wir natürlich eingebettet. Zum einen stellen wir Simone de Beauvoirs Biografie vor und zum anderen auch die Entstehungsumstände, in denen das Buch geschrieben wurde, nämlich das Paris der Nachkriegszeit.
Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht. Die Ausstellung bis zum 16. Oktober in der Bundeskunsthalle in Bonn. Benedikt Savoyas umfassende Studie über Afrikas Kampf um seine Kunst ist ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Postkolonialismus-Debatte. Morgen spricht die französische Kunsthistorikerin darüber in Nürnberg. Afrikas Kampf um die Rückgabe seiner Kunst ist nicht neu, wurde aber immer wieder unterdrückt. Benedikt Savoy, gerade mit dem Deutschen Kulturpolitikpreis ausgezeichnet, fragt, wer und was damals dafür sorgte, dass das Projekt der Rückgabe scheiterte.
Damals haben die Bittsteller immer gesagt, wir wissen nicht einmal, was wir bei euch haben, denn es ist alles nicht publiziert. Es gibt keine Listen. Wir möchten Listen haben von den Beständen aus Afrika in deutschen Museen, französischen Museen etc. Die Deutschen sagen, wir veröffentlichen keine Liste, denn das würde, Zitat, Begehrlichkeiten wecken.
Afrikas Kampf um seine Kunst. Lesung und Vortrag mit Benedikt Savoir morgen um 19 Uhr in der Katharinenruine in Nürnberg.
Das war Susanne von Schenk mit unseren Literaturtipps. Morgen wird die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck ausgezeichnet mit dem Uwe Jonsson-Preis 2022 für ihren jüngsten Roman Kairos. Die Preisjury, die hat zu dieser Auszeichnung geschrieben, Jenny Erpenbeck zeige in diesem Roman eine Sensibilität, die in der Tradition des Schreibens von Uwe Jonsson steht. Und ich freue mich sehr, dass Jenny Erpenbeck jetzt hier bei uns ist. Seien Sie willkommen, hallo.
Ja, hallo, freue mich auch.
Diese Sensibilität, die da in dieser Jurybegründung steht, gibt es denn eine besondere Uwe Jonssonsche Sensibilität, die Sie beschreiben könnten?
Ja, bei Uwe Jonsson, man weiß ja, also er ist ein sehr genauer Schreiber, er ist quasi detailbesessen, aber ich finde, vor allem besteht die Sensibilität darin, dass er auch weiß, wo das Schreiben aufhört und wo das Fragen sozusagen anfängt und wo Dinge auch stehen gelassen werden müssen, so wie sie eben in ihrer Unverständlichkeit auch sind. Also es gibt einerseits eben diese große Aufmerksamkeit den Umständen gegenüber, den Menschen gegenüber, und dann gibt es eben Dinge, die nicht erklärt werden können. Und das macht er großartig, zum Beispiel mit diesem ersten Satz in Mutmaßung über Jakob, aber Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen. Da weiß man schon mit dem ersten Satz, dass es Dinge gibt, die eben nicht beschrieben werden können.
Und ist das ein Punkt, wo Sie sich dem Schreiben von Jonsson besonders nahe fühlen, oder sind das ganz andere Punkte?
Naja, ich würde schon sagen, dass ich, sagen wir mal, in eine ähnliche Richtung denke. Also auch in meiner Geschichte vom alten Kind zum Beispiel wird zwar ganz genau erzählt, was passiert, aber es wird nicht gesagt, warum. Mhm. Also es gibt immer Dinge, die auch offen bleiben. Und natürlich hat das ganze Nachdenken von Jonsson über die verschiedenen Zeitschichten, Schichten von Erinnerung und die Verbindung zwischen den Zeiten, aber auch zwischen weit entfernt liegenden Orten, hat auch viel mit dem zu tun, wie ich auf ja, privates Leben und Geschichte schaue.
Jetzt haben Sie, das ist, glaube ich, Ihr erstes Buch, Geschichte vom alten Kind, genannt als Beispiel für Ihre Jonsson-Nähe. Ausgezeichnet werden Sie aber für Ihr jüngstes Buch, für Kairos, was jetzt den Verdacht erstmal nahelegt, dass das Ihr Buch sein könnte, was Uwe Jonsson am nächsten ist oder seinem Schreiben. Ist es das?
Ich denke schon. Also auf der Hand liegt natürlich, dass die Thematik auch ja, in einem Raum angesiedelt ist, der mit den Büchern von Uwe Jonsson direkt zu tun hat. Also in meinem Buch ist der Mauerfall praktisch auf der Hälfte der Geschichte, findet der statt. Jonsson hat ja klug und viel auch nicht nur literarisch, sondern auch in seinen Vorlesungen über die Teilung Deutschlands geschrieben, wie die vonstatten ging. Bei mir passiert jetzt sozusagen der umgekehrte Prozess, und das ist ganz offensichtlich, aber es gibt natürlich auch einen Aspekt meiner Geschichte, die ich in Kairos erzähle, die auch mit Uwe Jonsson ganz persönlich zu tun hat. Es geht ja um die mehrfach verschachtelte Geschichte eines Betrugs, der auf politischer Ebene und privater Ebene stattfindet, und mein Hauptheld Hans arbeitet ja zusammen mit seiner Geliebten, die er neben seiner Ehefrau hat, die Geschichte des Betrugs, auf den die Geliebte in einer Nacht begangen hat. Und Uwe Jonsson hat selber auch ja eine ähnliche Geschichte mit seiner eigenen Frau erlebt, hat auch ein Buch geschrieben, was so in die Richtung geht, Skizze eines Verunglückten, wo der Hauptheld die Frau, die ihn einmal betrogen hat, sogar umbringt. Und das war ein Buch, was ich schon vor Jahren gelesen habe, was mich sehr beeindruckt hat. Und wo ich auch gemerkt habe, dass diese Generation in gewisser Weise in der Enttäuschung zu Hause ist, im Betrogenwerden. Und das ist eine ganz merkwürdige Sache.
Also auch das ist jetzt eine private Dimension, also Sie meinen sicherlich auch eine politische Dimension der Enttäuschung oder des Betrogenwerdens um die Hoffnung auch, die in diesem sozialistischen Gesellschaftsexperiment lag?
Ja, nicht nur in dem sozialistischen. Also Jonsson ist ja Jahrgang 34, mein Hans, der männliche Protagonist, ist Jahrgang 33. Das ist eine Generation, die den Faschismus noch als Kind erlebt hat. Also auch Jonsson war auf so einer Heimschule, also quasi so einem Internat, was ihn vorbereitet hätte auf eine quasi faschistische Eliteerziehung, ist dann ähnlich wie Hans in die andere Richtung gekippt, ist FDJ-Funktionär geworden zunächst mal, war da sehr engagiert und dann wird klar, dass die Gesellschaft die Hoffnung nicht erfüllt. Also es gab schon in frühen Jahren, also als die 20 waren, hatten die schon praktisch zwei gesellschaftliche Enttäuschungen hinter sich. Und dann ist die Frage, wie geht man mit der Enttäuschung um? Ne? Richtet man sich einem Kompromiss wie mein Hans oder geht man letzten Endes wie Jonsson auf die einsame englische Insel und schreibt 4 Bände Jahrestage?
Diese 4 Bände Jahrestage, ich hatte mal, als ich ein jüngerer Mensch war, einen hellen Moment und habe mich mal für ein paar Tage eingeigelt und die Jahrestage gelesen. Und ich muss sagen, das war eins der intensivsten Leseerfahrungen meines bisherigen Lebens. Mit diesen über 2000 Seiten sind das ja. Wann haben Sie denn dieses Hauptwerk von Jonsson gelesen und unter welchen Umständen?
Ja, ich habe, also muss ich gestehen, zunächst mal die ersten 2 Bände gelesen, schon vor etlichen Jahren. Also ich würde sagen, vielleicht vor 10 Jahren oder so. Dann, wie es so ist, als, wie soll ich sagen, mit Familie, Lesungsleben, Kind und so weiter, habe ich da aufgehört. Und ich habe jetzt die Gelegenheit genutzt, es eben nochmal richtig zu lesen. Und das war toll. Also ja, weil ich irgendwie fand, es ist auch angemessen, wenn man den Preis bekommt. Mhm. Ich habe auch den Film angeschaut von Margarete von Trotter. Der hat ja auch 4 Teile. Ja, und ich habe, es ist ein tolles Buch. Und zum Beispiel, wie er die Spur der Gewalt von der Familie sozusagen, von Familien, wo irgendwelche Verbrechen in der New York Times aufgeführt werden, bis hin zum Vietnamkrieg und dann auch in der miserablen Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen. Also wo er diese Spur der Gewalt durch die verschiedenen Gesellschaften und Zeiten verfolgt, das ist zum Beispiel sehr, sehr interessant. Und auch, was ich bewundernswert finde, ist, dass er überhaupt als männlicher Schriftsteller eine alleinerziehende Mutter mit ihrer Tochter in den Mittelpunkt dieses ganzen Werkes stellt. Also die sind sozusagen die Erzähler des Buchs. Das hat ihm, glaube ich, bis heute niemand nachgemacht. Auch die Art, wie er ein Kind ernst nimmt mit den Fragen, dass er sagt, es ist ein Dialog zwischen den Generationen. Das ist nicht einfach nur ein Kind, was irgendwie stört. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Ganz herzlichen Dank für diese Jahrestagewürdigung von Uwe Jonsson. Jetzt werden Sie morgen Ihre Dankesrede halten zur Auszeichnung mit dem Uwe Jonsson-Preis. Da können Sie jetzt natürlich nicht alles enthüllen, aber vielleicht ein paar Stichworte, worüber Sie dann sprechen wollen morgen.
Ja, ich habe das Glück, dass über dieses Jahr 67, 68 nicht nur Jonsson so ein genaues Protokoll geführt hat, sondern auch meine Eltern. Meine Mutter hat damals ein Jahr in Kairo verbracht, also auch nicht ganz normal, sagen wir mal, für DDR-Verhältnisse. Hat da ein sozusagen postgraduales Studium gemacht. Und und mein Vater war in Berlin und dadurch gibt es sehr viele Tagebuchaufzeichnungen über die Zeit. Also da werde ich ein paar, Auszüge auch vorstellen. Ich komme natürlich auch auf diese, besessene Aufarbeitung dieses Betrugs zu sprechen. Und es wird auch darum gehen, dass eben diese unbeantwortbaren Fragen bei Jonsson das Tolle sind. Zum Beispiel in seinem allerersten Buch, was erst posthum erschienen ist, da flüchtet die Hauptfigur Ingrid Babbender Erde mit ihrem Freund in den Westen und er nennt es Umsteigen in jene Lebensweise, die sie ansehen für die falsche. Das ist natürlich toll, weil das heißt, dass weder im Osten noch im Westen eine Alternative zu finden ist, die zu leben wäre und die es wert wäre, verfolgt zu werden.
Jenny Appenbeck, morgen wird sie mit dem Uwe Jonsson-Preis 2022 ausgezeichnet für ihren Roman Kairos, der im Penguin Verlag erschienen ist. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, danke auch.